der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast, die letzte Folge im Jahr 2019, heute mit Sepita aus München. Herzlich willkommen, Sepita.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ein Vertreter der, jetzt bist du in der Beratung / der im Agenturbusiness unterwegs. Davor warst du aber bei sehr, sehr schlauen Advertisern, zum Beispiel bei der Scout-Gruppe.
Genau.
Stell dich vielleicht am besten selbst mal kurz vor und dann steigen wir in unsere Themen ein.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eine Ehre. Ich habe bei Scout, angefangen habe ich bei Truck Scout und habe das gesamte Online-Marketing quasi für dieses kleine Vertical gesteuert und geleitet. Bin dann halt zu Autoscout und dann zu Job Scout und habe da das Online-Marketing-Team geleitet. Und irgendwann kam dann dieser ganze Telekom-Hassel rein und da haben wir uns gedacht, das ist ein bisschen zu langsam geworden.
In welcher Phase warst du da?
Das war 2009. Mhm. Und ja, die Telekom ist jetzt nicht für Schnelligkeit quasi bekannt. Und dann haben wir gedacht, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Affiliate-Marketing, machen eigene Projekte hoch, spannende Projekte, wo wir einfach Webseiten hochziehen, aber auch SEO for Equity, Digital Marketing for Equity, sowas haben wir dann gemacht und wir wollten auf keinen Fall eine Agentur werden.
Mhm. Also deine Mitgründer.
Genau, und, ja, wir haben gesagt, Agenturen braucht kein Mensch. Ich habe früher als Scouti auch immer gesagt, man braucht keine Agenturen, weil, da muss man immer dazu sagen, das ist 2006, 2007 gewesen, 2008, da waren die viele Agenturen nicht auf der Höhe und konnten quasi gar nicht diese Schnelligkeit oder diese Kompetenz mitbringen, die wir halt als Scout benötigt haben. Scout hat sich ja immer als Vorreiter gesehen im Digitalmarketing. Das war auch der Grund, weswegen ich zwingend zu Scout wollte. Mhm. Beim Einstellungsgespräch habe ich noch gesagt, mir ist egal, was ihr mir zahlt, ich will unbedingt zu euch, was nicht so clever war. Mhm. Weil München dann doch sehr teuer ist.
Ja.
Und nachdem ich dann halt mich selbstständig gemacht habe, 2009, haben wir halt ein bisschen Agentur gemacht und die Agentur ist leider durch die Decke gegangen, weil viele einfach Interesse an der Agentur hatten. Und 2017 sind wir dann halt in die Syzygy migriert worden auch freiwillig, aus freiwilligen Stücken. Mhm. Und genau, das ist so mein Hauptjob, ein Agenturleiter. Und der zweite Job, den ich noch sehr, sehr gerne mache, ich würde es Hobby bezeichnen, ist halt Hochschuldozent. Ich bin an der FH oder Hochschule München, Informatik- und Mathematik-Lehrstuhl, bin ich Dozent für digitales Marketing und an der FH Würzburg, also auch Hochschule Würzburg, Informatik und Wirtschaftsinformatik Lehrstuhl und da bin ich für Content Marketing als Dozent tätig. Das zweite Hobby, was ich noch habe, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, ich investiere in Startups und bin dann quasi als Business Angel dann meistens auch fachlich drin und bin dann halt entweder im Beirat oder macht dann irgendwelche Marketing-Tätigkeiten, versucht halt die Startups mit aufzubauen.
Wir haben uns für heute so drei Themenfelder vorgenommen. Das eine ist das Thema, über das du ja schon viel gesprochen hast und auch geschrieben hast, das Thema, was mich auch sehr stark interessiert, In-Housing versus Outsourcing, die Rolle von Agenturen und Beratern. Die Frage, wie eigentlich bewertet, gemessen und incentiviert wird bei Advertisern, glaube ich, auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wo man viel richtig machen kann, aber wo auch immer noch sehr viel falsch gemacht wird. Und das dritte Thema, wie eigentlich die Weiterentwicklung von TV oder Bewegtbild aus deiner Sicht sich weiterentwickelt. Das sind so die groben Themenblöcke. Ich möchte trotzdem noch kurz in deine Biografie oder dein deinen Erfahrungsursprung noch zurückgehen. Du warst ja in der hochkompetitiven Classified-Zeit dann bei Scout. Ne? Ja. Das war ja so die Zeit für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Aber das war ja die Zeit des großen Mobile versus Scout-Battles. Dass also jeder hier aus Hamburg oder München. Classifieds war ja damals der richtig heiße Scheiß. Neben Vergleichern und Plattformen, die dann nachgekommen sind, waren Classifieds ja die Wachstumsunternehmen, die Marktanteile gewonnen haben. Damals ging es ja noch Marktanteile, die früher im Print waren, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und zwei große Player, die einen, glaube ich, eBay gebackt, die anderen Telekom gebackt. Ja. Die haben sich ja nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Das heißt, aus meiner Sicht haben die auch sehr früh angefangen, sehr effiziente Marketing-Engines zu bauen und die effizient wachstumsgetrennt zu machen. Anders, was meine Unterstellung, euer Hauptgesellschafter erst viel, viel später gelernt hat, das zu tun. Lebst du heute noch von dieser Erfahrung? Weil du bist ja danach Unternehmer geworden mit eigenem Geld. Das konditioniert ja auch ganz gut, mit eigenem Geld zu arbeiten. Inwiefern hat sich das geprägt für dein Wissen und dann vielleicht auch dein Netzwerk?
Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, weil das hat eigentlich alles ermöglicht.
Ja, wir haben ein bisschen hier die Flaschen weggeräumt.
Nee, ich bin noch da. tatsächlich ist das eine sehr gute Frage, weil ich habe bei Scout habe ich alles gelernt. Weil wir hatten Roundtables zu jedem Thema. Wir hatten Roundtable zum Affiliate Marketing, zum SEO, zur SEA, zum Kooperationsmanagement, zum Analytics. Und wir hatten auch ein Roundtable mit ganz krassen Online-Marketern, die halt Online-Marketing-Chefs wie der Thomas Eichenberg von meinem Auto, der Geschäftsführer, von dem ich auch viel gelernt habe. Wir haben Pascal Fantour, Nils Dörrie, Markus Tandler war mein Vorgänger bei JobScout. Da bin ich in seine SEO-Fußstapfen rein und musste dann halt quasi das irgendwie füllen, diese ganze Lehre, die dann nach ihm kam. Und du hast nur diese Urgesteine gehabt und das hieß dann immer, hey, das war dein Vorgänger und jetzt musst du gucken, dass du das gut machst. Und ich habe unglaublich viel gelernt durch diese Roundtables und es kamen ja dann immer 20 SEOs, die Immo-Scout-SEOs kamen, die Auto-Scout-SEOs, die damals noch Finance-Scout, Travel-Scout und Co., die kamen alle dazu und dann hast du da sich hingesetzt und hast überlegt, irgendwann haben wir die Telekom-Scouts, die Telekoms noch mit in die Roundtables geholt. Das war schon toll, so viel zu erfahren. Was dann immer schwierig ist, wenn du dann gegen eBay, ich würde jetzt mal sagen, Pure Digital Player ankämpfst und dann kommt eine Telekom mit den ganzen Strukturen rein, die sie so haben, mit BANF, also Bestellanforderungen über SAP und Co. Und das verlangsamt mal jetzt mal so ein Digital Pure Player und dann, das war mir dann halt auch zu viel.
Ja, ich glaube, das sieht man ja oft, dass Talente in dem Moment, wo ein großer trägerer Gesellschafter reinkommt, dann eher dann auch weggehen. Die Migration ist ja dann relativ schnell dabei. Und du bist so 2009, als ihr Catbird Seed gegründet habt, das war ja auch schon die Phase, wo die Suchmaschine jetzt nicht mehr im Autopiloten-Modus gewachsen ist. Da war der Markt ja schon hochkompetitiv. Das war die Zeit, ne? Zalando im ersten Jahr. Das ist ja im Grunde so eine Art Kehrtwende gewesen zwischen den Unternehmen, die noch in den frühen 2000ern mehr oder weniger fast von alleine gewachsen sind. Ab 2008, 2009 ist ja der Markt deutlich auch schwieriger geworden. Ein zwei- oder dreistelliges Wachstum war keine Selbstverständlichkeit mehr. Und ihr habt euch dann als Beratungs- oder als Agenturkonzept dem Markt angeboten?
Ja, es war ja das Krisenjahr 2009, wo wir gegründet haben. Eigentlich haben wir ja immer nur gesagt, wir machen nur Beratung, Agentur als Side-Effekt und haben gesagt, komm, das ist einfach nur ein Spaß, damit wir am Puls der Zeit bleiben und unser Kerngeschäft ist das Affiliating, beziehungsweise eigene Projekte aufzubauen. Ja, wir haben Reithosen verkauft, also Reithosen ohne Mittelnaht, mit einem Patent und Co., was aber völlig gescheitert ist. Wir haben mit My Best Brands gearbeitet, das war eher erfolgreich, weil letztendlich da konnten wir halt auch Mehrwert bringen. Wir haben ein paar Projekte halt völlig gegen die Wand gefahren, möchte ich jetzt aber nicht mehr drüber sprechen.
Ja. Aber ihr habt Erfahrungen gemacht, ne?
Ja, viele E-Commerce-Erfahrungen. Wir haben dann halt spüren müssen, dass ein Riesenunterschied zwischen Online-Marketing und E-Commerce ist. Ne? Also wir als Online-Marketing-Experten sind da rausgegangen und haben eigene Projekte aufgesetzt im E-Commerce-Bereich und haben erstmal gesehen, dass das eigentlich nur ein Bruchteil im E-Commerce ist. und dass wir, dass das nicht ausreicht, um Projekte richtig hoch zu skalieren. Und wir, wie gesagt, das Agenturmodell war eigentlich nur ein Spaßprojekt. Und 2009 haben mir auch Kollegen aus München gesagt, ja, wieso brauchen wir denn jetzt die 101. Marketingagentur, Digitalmarketingagentur in München? Mhm. Und auch zu Recht.
Das war ja auch die Zeit, wo fast, also Digital-Marketing-Agenturen, oder damals haben wir noch Performance-Marketing-Agenturen gesagt, die sind ja in den 2000ern mehr oder weniger alle vom Markt verschwunden, weil sie von größeren Strukturen geschluckt wurden, gekauft wurden. Ne? Und ihr seid so spät gegründet, dass die anderen schon weg waren. Ne? Also genau. Denkst du, hier eine Quizma zum Beispiel waren glaube ich, mit die ersten. Da sind ja halt viele, oder Explido zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann die über den Ladentisch gegangen sind, die Augsburger. So, und ihr seid erst 2007 unter ein größeres Dach gezogen, wobei ich weiß gar nicht, wie groß das Dach wirklich ist, weil die Syzygy selbst ist ja, da gibt's ja die alte hier aus Hamburg, die Unique Digital, die alte GFEH.
Genau.
Und die Bad Homburger, das Bad Homburger Mutterschiff, und seit ja einiger Zeit ist ja in der Syzygy Muttergesellschaft auch die sympathische Media Holding WPP
nett ausgedrückt
investiert, die ja auch, sag mal, wenn man jetzt dem Börsenkurs irgendwie Glauben schenken mag, dass das ein Indikator für Performance ist, ja, ist auch nicht gerade, sag mal, da ist ja auch nicht alles nur Sonnenschein jetzt gerade. Ne? Wie war das für dich die letzten zwei Jahre?
Ich glaube, die ganzen Netzwerke sind in der Börse runtergegangen. Mhm. Also das war jetzt nicht nur WPP, sondern da tun sich gerade auch alle schwer, weil ich glaube, ihre alten Media-Agentur-Geschäftsmodelle, die bröckeln alle ein bisschen, und zu Recht. Und deswegen sind einfach nicht mehr solche Renditemöglichkeiten zu erzielen. Und deswegen geht einfach logischerweise die Aktie runter.
Muss auch sagen, schon die Rendite kam ja früher auch nicht aus dem Digitalen oder weniger aus dem Digitalen, sondern sehr stark aus dem analogen Geschäft. Ne?
Genau, Media, analog ist immer, Kreation war immer ein schönes Beigeschäft. Mhm. Und sehr häufig kamen die großen Renditen halt aus dem Media-Geschäft. Mhm. Syzygy ist eigentlich viel, viel mehr, sondern wir haben noch in Bad Homburg, neben Bad Homburg ist noch die Stadt Frankfurt, da haben wir noch ganz viele Kreative sitzen, beziehungsweise Content-Experten, die halt langfristige Marketingkampagnen, Maßnahmen durchführen, Taktiken durchführen. Dann haben wir noch in London und New York auch noch Performance-Leute sitzen. Wir haben in Warschau haben wir noch Kreative sitzen und Developer. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Schmuckstücke. Einmal mit den Difference haben wir Unternehmensberater, aber Richtung Purpose und Positionierung. Mhm. Also wirklich coole Leute.
Mhm. Auch eine Akquisition der letzten zwei Jahre.
Auch eine Akquisition. Mhm. Und dann haben wir noch die U-Seeds. U-Seeds ist eine UX-Beratung, sitzen auch in Berlin. Ich glaube, 60, 70 Leute sitzen da. Das sind halt Qual-Profis. Mhm. Also selten so angenehme Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Die packen wir natürlich auch auf unsere Kunden drauf und arbeiten sehr. Wir machen dann zum Teil Quant oder sie selber machen Quant. Und
das muss man vielleicht noch mal kurz erklären.
Qual und Quant.
Quant und Qual, ja.
Entschuldigung.
Also, aber erklärst du, die einen das qualitative Marketing, den anderen das stark messbare, quantitative, eher media-getriebene Marketing?
Genau, das eine ist halt rein Forschung und das andere ist aus Daten heraus. Ne? Also Daten können wir ganz gut und die machen halt Marktforschung. Mhm. Vielleicht so.
Hummel auch so Dinge, die Customer Journeys beeinflussen durch Dinge, die nicht nur rational erklärbar sind.
Genau.
Zumindest nicht nur durch Klicks
das und Cookies. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das Gefühl, dass das Marketing in Richtung nur Data geht, ist definitiv da. Das hatte ich dir im Vorfeld ja auch gesagt. Und eigentlich braucht es eine Balance aus beiden Bereichen. Und deswegen bin ich da auch froh, dass wir sowohl in Frankfurt die Kreativen haben, eher Kreativen, als jetzt auch in Berlin mit den U-Seeds-Kollegen auch da wieder die Qualitativen.
Das Thema werden wir bestimmt gleich nochmal schneiden, wenn wir über die upper-funneligen Maßnahmen wie zum Beispiel TV und Bewegtbild zu sprechen können, oder überhaupt über die Bedeutung von Content-Marketing vielleicht. In-house oder In-Housing oder Outsourcing. Das ist so ein Klassiker. Und gerade mit dir finde ich dieses Thema besonders interessant zu besprechen, weil du ja beide Seiten kennst und auch in deiner Catbird Seed-Rolle. Ich habe euch immer als schlaue Berater wahrgenommen, kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen. Ich fand euch, auch wenn ihr euch manchmal als Agentur irgendwie verkauft habt, wenn ich eure Arbeiten gesehen habe, das hast du meistens irgendwie dann im Audit-Geschäft, sieht man das ja.
Sehr schön.
Dachte ich immer, hoppala, die sind anders als die anderen, weil meistens, ne, also du ahnst das, was man dann so sieht oder kennst es auch aus deiner Erfahrung, ist das auf der Daten, auf der, was wirklich so die Kausalität für einen Marketing-Erfolg angeht, irgendwie sehr stark an der Oberfläche, was ja auch ein Zielkonflikt zwischen Agenturen und Beratern manchmal gibt, ne? Wie siehst du denn das heute? Du hast einen schönen Artikel geschrieben vor, ich glaube am Anfang des Jahres, so hast du die Bedeutung oder die Entscheidungsgrundlage für Insourcing oder Outsourcing in so vier Punkte zusammengefasst. Wollen wir die vier Punkte nochmal kurz wiederholen? Hast du sie noch im Kopf?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ja.
Warum sollte ich insourcen und warum nicht?
Ja. Also erstmal vielen Dank für das Lob. Also es ist ja tatsächlich ein Ritterschlag, wenn du sagst, dass wir da sehr, sehr gut, also unser Team da auch sehr, sehr gut arbeitet.
Ja, wirklich so.
Ja, und vielleicht nochmal dazu, was ist der Unterschied zwischen Beratung und einer Agentur? Eine Beratung ist ja eher auf der strategischen Ebene, das heißt ganz am Anfang im Prozess Datenaggregierung, eine Strategie ausrufen und eine Agentur wird diese Strategien übernehmen und Taktiken aufsetzen. Mhm. Das ist dann quasi der Umsetzer. Das ist ja, ich sage jetzt mal definitorisch, diese Abgrenzung zwischen diesen beiden Bereichen. Das wird immer schwieriger. Mhm. Ne, wenn ich eine DMP irgendwie audite, dann will ich die auch umsetzen direkt. Mhm. Und das können wir. Mhm. Das machen wir auch. Mhm. Wir können nicht sagen, wir können dir jetzt da nicht helfen bei der DMP-Auswahl, sondern wir gehen rein, auditen das und sagen, okay, folgende DMP passt eher zu dir und dann setzen wir das mit um. Mhm. Ja, und das will auch der Kunde. Der Kunde will dann nicht sagen, okay, das mache ich jetzt mit der Accenture oder jetzt mit euch und das bitte dann nicht mehr umsetzen, sondern das macht dann halt die Agentur.
Nee, die wollen das, klar.
Und ein Accenture setzt es ja auch schon um.
Also ich glaube, jeder, der heute im Markt mitspielen will, muss zumindest die Umsetzung, wenn er sie nicht selbst, also bis auf den letzten Code selbst machen kann, zumindest so begleiten, dass er der, dass er der Projektleiter sein kann.
Und dann verschwimmt das zwischen Beratung und Agentur. Mhm. Ne? Mhm. Also die Taktiken, die umgesetzt werden, werden dann halt auch von dem Berater durchgeführt und andersrum genauso. Mhm. Das heißt, wir haben da so einen nebulösen Bereich, der Schnittstellen hat. Und genau, und da stehen wir gerade. Mhm. Jetzt zu der eigentlichen Frage Inhouse versus externe Agentur. Mich langweilt das so extrem, wenn ich dann halt wieder irgendwie einen Vortrag habe von einem Werbungstreibenden, der dann sagt, ja, das müssen Sie inhausen, das ist Core. Mhm. Das ist das Gleiche, wie wenn ich mich da irgendwo hinstelle und sage, das muss extern passieren, das ist Core. Mhm. Das ist eigentlich völlig Quark, so eine Empfehlung auszusprechen, weil jedes Unternehmen ist anders.
Ja, aber könnten wir nicht so ein paar gemeinsame Nenner irgendwie identifizieren, wo wir zumindest sehr dicht am Core sind und wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir es outsourcen wollen als Advertiser, sehr gering ist, und bei anderen Sachen, wo wir sagen, okay, das ist weniger im Core, da ist es eher in der Exekution relevant oder da ist vielleicht sogar der externe Input wichtiger als zum Beispiel die innenliegenden Daten und die Bewertungskompetenz. Sowas könnten wir doch schon mal so auf so einer Achse abtragen, was ist dicht am Core und damit wahrscheinlicher, also wenn wir es so definieren, dass es innen passieren muss und was liegt eher draußen.
Ich hatte ja diese vier Bereiche aufgeschrieben, weil ich kenne ja wirklich, weil ich ja beide Modelle ja letztendlich mache oder gemacht habe. Das eine ist das Thema Innovation. Eine Innovation, da ist eine Agentur, muss die eigentlich besser sein, weil die muss immer wieder pitchen. Die muss immer wieder alles neu ausprobieren, und diesen Wettbewerbsvorteil hat nun mal dieses externe Modell. Weil ein Inhouse-Team muss selten pitchen.
Ja, darf ich kurz noch mal fragen, Innovation, meinen wir damit den qualitativen Bereich oder den quantitativen Bereich? Weil meine Gegenthese wäre jetzt, in den gesetzten Kategorien, also im Search, im Display, im Social, also dort, wo viel Budget und schon längere Erfahrung vorliegt, ist die Innovationskurve, also Innovationsbedeutung mal Budgetbeitrag, Budgetgröße deutlich abgeflacht. Also die Innovation im Search so auf den letzten 10 Jahren war in den letzten 5 Jahren deutlich geringer als in den ersten 5 Jahren. Richtig oder falsch?
Ja und nein. Du hast immer viele Betas auf der einen Seite, dann hast du viele Tools, die neu in den Markt kommen. Dann kommt das Thema Attributionsmodell. Du musst dich mit allem befassen. Diese Dynamik auf dem Markt ist ja immer noch da.
Entschuldigung, Betas. Betas im Jahr 2000. Ich weiß, was Beta ist, so, aber Betas im Jahr 2019 haben die nicht ganz oft eher auch einen vertrieblichen Charakter, definitiv, als dass sie wirklich so irgendwie, dass die G&V, die P&L unserer Advertiser-Freunde wirklich nachhaltig verändern können. Und die Schlacht um die Attributionsdeutung, ist das nicht auch eine, die mit gewissen Zielkonflikten unterlegt ist zwischen einer großen Plattform und dem Advertiser selbst? Also was ich sagen will, ich sage ja nicht, dass Innovation immer unwichtig ist. Ich will nur sagen, dass Innovation für die Medien, die immer weiter einen hohen Reifegrad haben, wie zum Beispiel die Suche, nicht mehr so wichtig ist, wie sie es zum Beispiel in der Zeit, die du vorhin beschrieben hast, 2005 bis 2010 war. Das war ja auch die erste Zahl.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil ich sehe sehr, sehr viel Marktverschieben. Ja, von verschiedenen Plattformökonomien. Das heißt, du, jetzt TikTok. Ja, ich nehme jetzt mal diesen Social Media Bereich. Du bist jetzt als Werber. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt da rein?
Ja, ja, ja.
Das sind alles einfach neue Marktverschiebungen, neue Marktplayer, neue Tools, die dann auf den Markt kommen, neue Berater, die da kommen. So, damit musst du dich konfrontieren und das ist Innovation.
Das sind aber, finde ich, super Beispiele. TikTok, Snap etc. Das sind aber genau die Dinge, die ich meine, die noch keinen hohen Reifegrad haben, die noch keine große Bedeutung haben.
Ökosystem Search.
Überhaupt in mein Spending Budgetklassen von mir als Advertiser. Das, ich finde Innovation total wichtig, um das mal vorwegzunehmen. Ich würde nur als Argument fürs Insourcen oder Outsourcen, glaube ich, muss man nur gucken, wo ist denn Innovation überhaupt für mich verwertbar? Und dann würde ich sagen, die Bedeutung von Innovation im Search, im Core von etablierten Maßnahmen, ist die Innovationsbedeutung stark abnehmend gewesen und wird auch weiterhin stark abnehmen. Während für neue Kanäle, wie zum Beispiel TikTok, neue Verfahren, wie zum Beispiel Influencer-Marketing oder neue Medien wie Snap oder vor 5 Jahren neue Kategorien wie Social, Insta etc. Ja. Keine Frage, ich würde nur sagen, auf dem Core, das, was 80% meiner Spends ausmacht, hätte ich gesagt, ist die Innovationsbedeutung geringer, aber Verfahrens-, also Bewertungsfähigkeiten, Exekutionskompetenz, Messsteuerung auf kundenindividueller Ebene, auf Deckungsbeitragsebene pro Transaktion und Kundenbeziehung, also diese feinere Mikrosegmente, viel bedeutender als irgendein neues Beta-Thema von Google oder ein Attributionsversprechen.
Ja, okay. Vielleicht ist das auch nicht so die Innovation, so eine Beta. Das kann natürlich sein. Das ist logischerweise werden da ganz, ganz viel, also da laufen Agenturen rum und machen PR-Arbeit für Google und erzählen was von Holistic Search und das wird quasi das nächste, der heilige Gral und stellen sich dann halt, um ein bisschen Google-Fame abzubekommen. Da bin ich völlig bei dir. Aber natürlich gibt's halt für bestimmte Branchen gute Betas. Ja, und das gibt's auch. Ja?
Ich wollte auch gar nichts gegen Betas sagen. Ich wollte nur sagen, die Erwartungshaltung an Betas im Jahr 2019 ist aus meiner Sicht, also je nachdem, mit wem du sprichst, dramatisch fehlinterpretiert.
Das stimmt. Also da haben diese Plattformökonomien auch sehr häufig ihren Sales Approach. Aber jetzt nehmen wir Search, da gehört auch SEO dazu. Da, wenn man da schaut, jetzt kommt dieses neue Update mit BERT und Co. weltweit ausgerollt. Ja. So, und da brauche ich natürlich Inhouse-Leute, die dann dafür brennen. Und da gibt's tolle Inhouse-Lösungen, die sagen, okay, geil, Inhouse-Kompetenz, Innovationskompetenz habe ich da. Und ich will unbedingt wissen, was dieses neue Update kann. Aber eine Agentur muss das können.
Richtig.
Ja? Und weil die Agentur geht dann raus und wenn die nicht weiß, was dieses BERT-Update ist, dann steht die halt doof da. Ja? Ja. Deswegen muss die das können. Ja. Und der Inhouser muss es nicht zwingend.
Das verstehe ich. Also da finde ich auch einen Unterschied zwischen regelbasierten Verfahren wie zum Beispiel PPC im Search oder im Social, also wo es etabliert ist, hoher Reifegrad, eigentlich nichts, was jetzt irgendwie das sofort stimmt. die Welt verändert, weniger Innovationsanforderungen. anfällig oder weniger Innovationshebel vorhanden, während so organische Fragen, wo du ja immer hinterher ingenierst, natürlich super herausfordernd, deine Organisation, deine Infrastruktur, dein Content auf die neuen Herausforderungen.
Ja. Also, aber jetzt will ich nochmal trotzdem klugscheißern, tut mir leid. Weil auch
im Search, das ist ein Klugscheißer-Podcast, da bist du genau richtig.
Sehr gut, weil im Ads-Bereich auch da die Frage, die sich ein Werber stellen oder die sich auch eine Agentur stellen sollte, ist, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also so eine Plattformökonomie zu beherrschen. Jetzt nehmen wir mal Google. Ja? Machst du es mit GMP? Machst du es mit Kenshu? Machst du es mit Adobe? Das muss immer wieder überprüft werden. Vielleicht ändert sich da was.
Also du machst jetzt technische Verfahren zum Bitmanaging und so.
Genau, und da habe ich in den letzten Jahren, siehst du auch AdTech hochfliegen, wieder super funktionieren, dann wieder nicht funktionieren. Dann haben bestimmte Kunden auch bestimmte Ansprüche, Tracking-Ansprüche und so. Dann, das muss ja alles innoviert dann werden. Und das ist ja genau das, was ich meine.
Okay.
Ne? Also es ist vielleicht innerhalb des Ökosystems hat man nicht mehr so eine hohe Innovationsreife, also braucht man auch nicht. Aber außerhalb des technischen Setups, da wird immer viel passieren.
Das glaube ich auch. Ich hätte auch gesagt, dass das auch diese Art von Innovation, also wo gerade der Advertiser sein Operating Model weiterentwickeln muss durch Technologie, durch Organisation, durch Köpfe, dass das vielleicht auch ein Thema ist, wo Berater noch ein bisschen mehr von profitieren als Agenturen, denen dann manchmal nicht zugetraut wird, dass sie A, nicht konfliktet sind und B, ob sie wirklich die strategische Kompetenz haben, für die Innensicht eines Advertisers zu denken.
Genau, und ich sage immer auch dazu, das haben wir vorhin auch besprochen, eine Agentur, die Kickbacks bekommt von Mediaagenturen oder von Tools, ist keine Agentur. Weil der Agent, der rausgeht, der sollte immer neutral sein.
Der sollte keine Zielkonflikte haben, also er ist ja die Vertriebspartner.
Genau, und das sollte der Berater auch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da Berater auf dem Markt gibt, die auch Plattformen oder Technologieanbieter empfehlen, wo sie halt hintenrum auch eine Provision dafür bekommen.
Oh, ich glaube, da können wir deutlicher sprechen. Ich würde behaupten, dass Vertriebspartnerschaften von den meisten Beratern, die strategische Berater sind und gleichzeitig Implementierer, dass die relativ auf den Seiten der großen Tool-Anbieter, also von AdTech und vor allen Dingen MarTech-Tool-Anbietern, als Vertriebspartner geführt werden. Also ich glaube, jeder von uns hat diese Vertriebspartner-Kooperation schon mal auf dem Tisch gehabt und weiß ganz genau, was da an Vertriebsprovision läuft. Teilweise ist das ja den Kunden auch transparent, aus welchen Gründen auch immer. Ist aber die Sanktionierung da nicht mehr so hoch, wie es früher bei den Mediaagenturen, also ist immer noch bei den Mediaagenturen irgendwie ist, wenn es da Kickbacks ist ja, also ist ja ein hässliches Wort, aber im Grunde reden wir ja von Rückvergütungen, die ein, wie auch immer sie gestaltet sind, aber ein Zielkonflikt zu dem, was der Advertiser eigentlich haben möchte.
Deswegen sind wir immer agnostisch, wir werden auch immer agnostisch bleiben, weil wir, wenn der Kunde kommt, dann müssen wir uns überlegen, was ist das für eine, nehmen wir wieder als Beispiel der DMP. Wenn ich von einem der DMPs einen höheren eine Rückvergütung bekomme, als bei dem anderen, dann bin ich ja nicht mehr neutral. Ja, und deswegen versuche ich das in unserer Organisation immer zu verbannen, dass wir diese Rückvergütung einfach immer, wenn wir sie bekommen, geben wir das dem Kunden weiter.
Und ihr macht sie transparent und das ist sicherlich aber immer wieder noch eine Herausforderung, die in, ich glaube, das war in deinem Artikel der dritte Punkt, Transparenz Auflösung von oder Vermeidung von Zielkonflikten zwischen Agenturen oder Treuhändern von gewissen Treunehmern von gewissen Aufgaben, dass das klar ist.
Genau, da vielleicht noch ganz wichtig, Transparenz, da ist natürlich die Inhouse-Lösung deutlich besser. Ne? Ja. Daten. Das gehört ja auch dazu, Datentransparenz. Da kann eine externe Agentur gar nicht mitmachen. Das heißt, wenn der Fokus einer Firma Daten ist, da tun sich auch viele Firmen. Ich habe jetzt noch letztens einen Call gehabt, wo mir ein potenzieller Kunde gesagt hat, dass er mir selbst nach dem Pitch gewinnen könnte, wüsste nicht, ob er mir die Zugänge geben kann. Zum Web Analytics.
Das ist eine riesen Herausforderung.
Ja, und dann, wie sollen wir denn dafür die optimieren? Also das macht gar keinen Sinn. Das heißt, diese Datentransparenz und Zugang zu den anderen Abteilungen, zu IT-Abteilung und Co., das hat man, haben wir halt logischerweise nicht. Und da ist natürlich das Inhouse-Modell besser.
Wobei die, ich glaube, ich habe da einen Transparenzpunkt, aber auch in beide Richtungen verstanden. Also zum einen muss natürlich der Advertiser, wenn er so einen Partner hat, ihn enablen, wie man so schön sagt, damit er auf den richtigen Daten Steuerung vornehmen kann. Umgekehrt wird das Transparenzthema ja gerade im Agenturgeschäft, insbesondere bei Mediaagenturen, auch immer wieder dadurch verstanden, dass der Besorgungsvertrag, den so eine Agentur hat, nicht dazu führt, dass die Agentur noch weitere Vorteile durch das Geschäft für den Advertiser erhält. Ne? Also, dass die Art, wo zum Beispiel Medien platziert werden, dass das wirklich nur für die Ziele des Advertisers sind und nicht auch gleichzeitig noch Ziele der Agentur erfüllt. Ne? Das ist ja auch das, warum so viel, gerade auch wenn man so mit dem OWM spricht, wo so viel Aufklärungsarbeit noch oder ich weiß gar nicht, ob Aufklärung ob das Richtige, aber wo viel versucht wird, um verloren gegangenes Vertrauen zwischen Mediaagenturen und Advertisern wiederherzustellen. Und ich habe dann einen gewissen Eindruck, in welche Richtung sich das entwickelt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt viel, viel besser wird.
Also wenn man sich mal anschaut, wie jetzt mal die anderen Länder sich entwickelt haben, Staaten, UK, da sieht man halt, dass viel programmatisch abgewickelt wird. Und das wird wahrscheinlich in Deutschland auch passieren. Da werden natürlich auch die Mediaagenturen mitmachen. Aber das im Programmatischen kann man natürlich auch Modelle aufziehen, wo es Rückvergütungen gibt. Aber theoretisch ist es ein Bidding. Ja, das heißt, du kannst es auch komplett ohne machen, also auf dem freien Markt. Wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich finde, als Agent oder als Berater musst du immer neutral sein und alles andere ist schwierig, weil ich habe auch damals, wo ich bei Renault war, habe ich von meiner Mediaagentur Sachen zugeschoben bekommen, das war 2005, kamen mir ganz viele Fragezeichen in den Kopf. Und das ist ja keine gute Basis für eine Beziehung, wenn du denkst, okay, hat er mir das jetzt geschickt, weil er da die größten Provisionen bekommt oder warum schickt er mir das? Das ist nicht das, was du haben willst. Ja, sowohl nicht als Werber als auch als Agentur ist das auch doof.
Das führt uns auch zu dem zweiten Punkt, also um vielleicht nochmal deine vier Punkte in der richtigen Reihenfolge, zumindest in der Reihenfolge, in der ich es gelesen habe. Ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig zusammen. Der erste Punkt war der Innovationspunkt, den haben wir gerade schon fast ein wenig kontrovers diskutiert. Der zweite Punkt war Daten, da kommen wir jetzt gleich zu sprechen drauf. Der dritte Punkt war meines Erachtens Transparenz und der vierte Kosten oder umgekehrt.
Ich hatte noch Kompetenz. Wir haben einmal noch das Thema Kompetenz. Da gibt es Branchenkompetenz. Da ist natürlich das Inhouse-Modell besser, weil die halt viel, viel tiefer im Bereich Fashion, Automobil, das ist ja die leben das Jahr. Und dann gibt es Fachkompetenz, also Digitalmarketing, E-Mail oder SEO oder was weiß ich was. Da sollte eigentlich immer der Berater oder die Agentur besser sein. So, und dann haben wir noch das Thema Kosten. Kosten, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil bei dem Thema Kosten, natürlich bei der Inhouse-Lösung hast du keinen Aufschlag. Ja, Agenturmitarbeiter haben logischerweise noch einen Aufschlag, ja, weil da noch ein Gewinn für die Agentur drin sein muss, Gemeinkostenaufschläge, die da drin sind. Das heißt, du hast einfach Stückkosten, die sind einen Tacken höher. Auf der anderen Seite brauchst du, wenn du es alles in-house machst, schon ein großes Team, um das abzudecken, irgendwie Krankheitsfälle, Urlaubstage abzudecken, wenn du das gesamte SEA-Feld bespielen möchtest, von Texterstellung bis hin zu Datenanalyse oder Shopping-Feeds. Das sind unterschiedliche Menschen, die das machen sollten. Also Skills. Und entsprechend brauchst du schon ein größeres Team, um das abzudecken. Da kommt es immer drauf an, weil was du bei einer Agentur machen kannst, ist, du kannst 0,3 FTE Shopping Feed Optimierer draufsetzen. Das kriegst du in-house ja schwer hin. Und was du da halt auch noch machen kannst, ist, sobald du nicht so erfolgreich bist, ne, mit In-house-Team wechseln. Okay, jetzt mach dir mal Social Media, das wird schwierig. Aber mit einer Agentur, entweder kann man die Agentur auflösen und eine neue sich holen oder auch innerhalb der Agentur, wenn die groß genug ist, sagen, okay, brauchen jetzt kein SEA mehr, sondern jetzt wollen wir XY machen mit euch. Also diese Flexibilität, die in der Kostenstruktur hat man halt nicht, wenn man es selber macht.
Okay. Ich beobachte auch immer seltener, dass Insourcing Initiativen mit Kosten gerechtfertigt werden. Das ist aus meiner Sicht ein total falscher Ratgeber, weil die Komplexität für Steuerung im Digitalen, die steigt und damit auch die Kosten. Und wir wollen in der Regel bessere Menschen haben, die bei Wachstum Budget immer effizienter ausgeben, statt Automaten, die es zu generisch machen können. Die Arbeit aber mit Advertiser-proprietären Daten, die ist ja komplex, weil es auch teilweise Daten sind, die jetzt nicht Marketing-originär sind, die sind nicht Media, es gibt auch Media-relevante Daten, aber viele der Daten sind ja sozusagen im Rückgrat des Advertisers vermandelt, also Bewegungsdaten, Conversion-Daten, kundenrelevanten, alles was im weitesten Sinne First-Party-Data plus CRM, also Transaktionsdaten, die am Kunden hängen oder am Kundenwert oder einem Kundensegment drin hängen. Mhm. Ist das nicht etwas, wo ein wie auch immer gearteter Dienstleister, also da würde ich selbst auch Berater mit anschließen, die sich dann mittelfristig da auch nicht mehr weiter einbringen können, wenn sie einmal die Systeme erstellt haben, einmal die Spielregeln gemeinsam mit dem Advertiser festgelegt haben, wo dann der kompetitiv wachsende Advertiser das mit eigenen Ressourcen, mit eigenen Kompetenzen dann beherrschen muss und erst an den Rändern, also in der Exekution, auf der Kanalebene dann externe Partner reinnehmen kann?
Das ist auch wieder so eine philosophische Frage. Die habe ich mir auch gestellt, auch damals als Scouty. Wenn das ein unglaublich wichtiges Feld ist, mache ich dann selber oder hole ich mir externe rein? Und das ist, keine Ahnung, also kommt immer auf dich an. Wir nehmen jetzt mal den Florian Heinemann.
Ja.
Der ist mit Project A, ist ein VC mit einer kompletten Inhouse-Exekutiven für Digital-Marketing. Ne? Ich würde mal sagen, von allen VCs in Deutschland gibt es nicht viele, die das selber machen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich irgendwie 2% der VCs deutschlandweit machen die Exekutive im Inhouse-Marketing selber. Macht das gut? Ich würde sagen, ja. Also das, was ich jetzt gesehen habe und gehört habe, ich kenne ihn ja auch, macht er super. Er hat aber auch die Kompetenzen selber, bei sich selber im das Kopf stimmt. Und kann das orchestrieren an seine Leute und kriegt es sehr, sehr gut hin. Ja, da würde ich sagen, perfektes Matching, das Inhouse zu machen. Ich kenne aber auch ganz viele erfolgreiche VCs, die das auslagern.
Also ich glaube, der Unterschied ja hier ist, dass Project A natürlich als Operational VC, wie sie sich positionieren, natürlich auch diese Kompetenz als Geburtshilfe, die haben ja immer noch diesen Inkubator, diese Inkubator-Gen immer noch so ein bisschen drin, auch wenn sie da schon längst rausgewachsen sind. Ja. Aber ich glaube, die meisten VCs, also auch mittlerweile viele PEs, sagen ja auch schon relativ öffentlich, dass sie nur noch in Cases investieren, in dem die Inhouse-Kompetenz für Kundengewinnungs- und Kundenbindungsprozesse zum überwiegenden Maß beim Unternehmen selbst verankert sind. Oder anders gesagt, wie viel Pure Play, also wirklich schnell wachsende Pure Plays kennen wir denn noch, die eine hohe Media-Agentur-Abhängigkeit haben? Also ich meine jetzt so, ne, die klassischen Beispiele, Zalando müssen wir jetzt gar nicht mehr nehmen, aber eine About You versus eine Otto, die ganzen Subscription-Modelle, also die Spotifys dieser Welt, die HelloFresh dieser Welt, die Booking.coms dieser Welt, die Netflix dieser Welt, die arbeiten doch auf der Quant-Ebene. Fast, also dem, was ich sehe, was ich höre und erlebe, arbeiten die doch auf der Quantwelt fast exklusiv mit eigenen Ressourcen.
Auf der Quantwelt, ja, es kommt immer drauf an. Also die Frage ist ja immer Make or Buy. Ne? Machst du selbst oder kaufst du es ein? Und das ist ja genau das, was ich sagen möchte. Wenn du es selber machen möchtest und kannst, dann und das zu sehr effizienten Preisen und sehr effektivem Output, dann ist es doch logisch, das selber zu machen.
Klar, ja, also das ist total richtig. Da hat auch nicht jeder Advertiser die Möglichkeit, ne, wenn wir Joghurthersteller im Allgäu sind, dann hast du vermutlich auch nicht die Möglichkeit oder macht es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, weil es nicht so...
Genau, das dein Core-Business als Joghurthersteller ist eben nicht Datenanalyse, sondern wahrscheinlich Joghurts zu produzieren und das Produkt toll darzustellen. Das heißt, du könntest deinen gesamten Fokus deiner Mannschaft in Joghurt rein investieren oder halt auch in Marketing. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Sondern du musst es halt gucken, was kannst du selbst machen? Und ich bin da immer ganz entspannt. Also mir ist das Humpe. Hauptsache, du machst es geil. Und make or buy. Ich kann mir ein Schnitzel selber machen. Geil. Und YouTube-Tutorials mir anschauen. Ein saugeiles Schnitzel machen. Ich kann es auch irgendwo kaufen gehen. Und auch da ist immer die Make-or-Buy-Entscheidung. Und deswegen, ich sehe das nicht so, also für mich ist auch eine Agentur wie Make. Ja, die muss dann halt direkt dran gezapft werden. Das ist der Partner des Lebens. Und wie eigene Mitarbeiter müssen die geführt werden?
Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Ich glaube auch die neueren Agenturmodelle verläuft ja auch immer mehr die Grenze zwischen Beratung und Agentur. Mhm. Damit ändert sich auch die Vergütungsregeln, wenn ja immer mehr Managed Service oder Time and Material Modelle angesetzt genau. im Verhältnis zu den alten Prozent vom Media Spend Modellen, genau. die natürlich sagen wir mal, ihre Probleme mit sich bringen. Mhm. Stichwort Interessenskonflikte. Ich glaube, da dreht sich viel. Und klar, wenn man sie dann so eng führt wie eigene Ressourcen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Freelancer. Es gibt jetzt neue Agenturmodelle, die sind im Grunde besser strukturierte Freelancer-Netzwerke und die haben ja auch, also die gewinnen ja auch Marktanteile, genau. Dass man da sehen kann. Da wird sicherlich noch viel, da werden wir sicher auch noch viele Innovationen und neue Geschäftsmodelle
auch sehen. Auch in dem Bereich wird viel innoviert.
Ja, unser nächster Punkt, messen, steuern, bewerten und die interne Incentivierung innerhalb eines Advertisers. Ein super spannendes Feld. Erzähl mal, was beobachtest du in dieser Kette zwischen Incentivierungskonflikten oder Potenzialen und dem, was eigentlich richtiges, also im Sinne meines Unternehmens, richtiges Messen und Steuern angeht?
Ja. Genau, das Problem ist, dass viele verkennen, was langfristige und kurzfristige Marketingtaktiken sind. Mhm. Ja, das heißt, die meisten CMOs werden eigentlich nur nach diesen kurzfristigen Marketingaktivitäten incentiviert, wo sie dann einen höheren ROMI haben. Mhm. Ja, also
Return on Advertising Spend.
Marketing Spend. Mhm. Ja, also das ist, Entschuldigung, ich Denglische immer. Das ist immer so ein Kernproblem unserer Zeit. Ich habe für den BVDW, ich war mal für den BVDW, das Content Marketing Forum leiten, also als stellvertretender Vorsitzender leiten dürfen. Und da habe ich den KPI Finder entwickelt. Mhm. KPIFinder-finder.com, weil es mich sehr gelangweilt hat, dass viele Werbungstreibende einfach gesagt haben, dass sie ihre Contents nicht bewerten. Also die messen es nicht. Mhm. Sie bauen Contents auf die Webseite und messen es nicht. Mhm. 60% waren es. Mhm. Habe ich gesagt, komm, da müssen wir denen helfen. Ne? Mhm. Haben einen KPI-Finder entwickelt. Andere haben dann irgendwelche 25-seitigen Pamphlete aufgezogen. Mhm. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein dynamischer, also mit einem Team beim BVDW haben wir uns hingesetzt, über 6 Monate gedauert und haben einen KPI-Finder aufgebaut, der eigentlich dynamisch quasi sich immer weiterentwickeln sollte. Ich hoffe, das wird der BVDW, seitdem ich weg bin, weitermachen, fortführen. Und auch da haben wir festgestellt, dass, also wenn man es unterteilt in Branding, Interaction und Conversion, ja, das sind so diese drei Bereiche im Marketing, da haben wir halt gesehen, dass der Fokus von vielen, vielen Marketern dann in dieser Conversion-Ecke ist. CPA, CPC. Das heißt, vor 30 Jahren war Marketing ein Cost-Center.
Mhm. Klar, voll.
Cool. Ja, einfach, ich spende. Mhm. Weiß aber nicht, wohin. Mhm. Dann wurde aus dem Marketing ein Performance-Marketing ein Profit-Center. Mhm. Und dann war es sehr nah am Sales. Okay, wie viel Versicherung kannst du mir Leads holen? Und dann wurde es einfach nur noch das. Und wenn man jetzt in der Branche hört, dann packt man sich an den Kopf. Da sagt dann halt ein richtig guter Werber, sagt dann, wir machen jetzt wieder nur noch Brand. Und dann sagt ein anderer eine Woche später, wir machen jetzt nur noch Performance. Ja. Das ist wie wenn du beim Fußball sagst, ich spiele jetzt nur noch eine Halbzeit.
Oder spiele nur noch Abwehr oder nur noch Sturm.
Ja, oder so, ja. Es ist einfach
eine Zehnerkette.
Ja. Das ärgert mich, weil du brauchst beides. Ja? Mhm. Und das Kreative, das brauchen wir weiterhin im Marketing. Mhm. Das Neue schaffen wollen. Und das ist dann halt der Branding-Part, wo ich Awareness schaffe für mein Produkt, wo ich letztendlich meine Zielgruppe verstehe und ihm halt die Innovation oder die Kreation liefere. Und das muss auch incentiviert werden. Mhm. Das wird aber nicht incentiviert, weil letztendlich dieses Last Cookie Wins Thema.
Das gibt es immer noch.
Das gibt es immer noch. Du wirst dann halt immer hinten auf die letzte Attributions KPIs oder Indikatoren bewertet und das ist halt völlig falsch und da sollten wir schleunigst wieder weg und wir sollten auch aufhören, über wir machen jetzt nur noch Brand oder wir machen nur noch Performance, sondern man muss beides in einem symbiotischen Feld, und man sollte auch nicht die Interaktion vergessen über Social Media. Mhm. Ja, also du hast Branding, du hast logischerweise die Aktivierung über Search, über alles, Gutschein, whatever, was du halt irgendwie als auch hast. Mhm. Und du hast natürlich auch die ganze Interaktion.
Aber da verstehe ich total, und ich glaube, dass der gute alte Kaufentscheidungstrichter hat ja gerade fast eine Renaissance. Ne? Man kann sich streiten, ob irgendwie das Flywheel nicht für die Plattform nicht den Kaufentscheidungstrichter ersetzen könnte. Aber für die meisten Geschäftsmodelle, die irgendwie Waren, Dienstleistungen oder Abonnements irgendwie verkaufen, die haben da doch sowas wie Bedarfsweckung und Bedarfsdeckung in ihrer Kette, mal ganz vereinfacht gesagt. Aber ist es nicht auch eine logische Konsequenz eines Missverständnisses der Incentivierung, der Steuerungsgrößen in einer Organisation, wenn sie schon länger dabei sind? Du hast es ja gerade schön ausgeführt. Vor 30 Jahren konnten wir die direkte Kausalität oder noch nicht mal so richtig Korrelation zwischen wegen des großen Zeitversatzes und weil es keine Messpunkte, keine Cookies, keine Pixel gab in den analogen Medien, gar nicht so richtig zusammenziehen. Also wir konnten unseren Return on Advertising oder on Marketing irgendwie nur so, also in großen Perioden irgendwie analysieren, aber ob das wirklich kausal war, mussten wir nicht so richtig. Genau. Und die Dimension des Kunden, egal ob Bestands- oder Neukunde, die haben wir auch nur sehr, sehr unzureichend über kleine Panel-Samples irgendwie aufklären können. Dann gab es die Performance-Welle und die Erwartungshaltung, dass alles messbar wird. Mhm. Und dann ist uns gewahr geworden, so ab 2010, dass wir so eine Art Sättigungsfalle im unteren Lower Funnel haben. Ne? Das ist die ganze Migration aus der Nachfrage, die uns ins Netz reingeschwappt ist. Die haben wir ja als Marketeers. Ich bin da auch nicht ganz unschuldig. Ja. Ich habe davon auch profitiert. Die haben wir als Digital-Marketeers ja gerne genommen. Ja. Wenngleich wir wussten, dass die Bedarfsweckung jemand anders für uns in anderen Zeiten oder in anderen Bereichen übernommen hat. Ja. Ne? Also wir haben vorhin im Vorgespräch über die Telekommunikation gesprochen, wie da schon Fehlattribution gelaufen ist über Cookie-Spamming Dinge, die sehr wahrscheinlich zwar so aussehen, als ob der letzte Kontakt mit einem digitalen Werbemedium stattgefunden habe, aber die überhaupt nicht kausal waren zur wirklichen Werbewirkung. So, jetzt wissen wir im Jahr 2019, dass wir sowas wie eine Sättigungsfalle haben. Das heißt, nur mit Search und Retargeting, also auch so Mid-Funnel-Themen, kriege ich meinen Markt nicht größer. Also müssen wir uns den Funnel wieder hochkämpfen. Und dein Plädoyer ist, das aus einer Sicht zu machen. Also nicht entweder nur Branding oder nur Performance, sondern die gesamte Kette und dann auch richtig zu bewerten. So verstehe ich das.
Genau, wir haben ganz am Anfang über Autoscout und Mobile gesprochen. Das eigentlich genau die richtige Diskussion. Vor 10 Jahren war das so, oder vor 15 Jahren war das so, du musstest einfach nur Landingpage bauen. Mhm. Ne? Mhm. Und das Activation. Ja. Das hat völlig ausgereicht, weil du hast ein Duopol gehabt und in diesem Duopol, da konntest du da als Kunde sagen, okay, gehst du dahin oder dahin, ImmoScout. Mhm. Ja, nehme sogar Zalando. Ja. Mhm. Das ist einfach durch deren Branding irgendwann mal so gesetzt gewesen, dass einfach Activation passiert. Aber ohne das Branding würde Zalando das nicht schaffen, weil es war schon die Zeit, wo du dann Branding machen musstest. ImmoScout hatte gar kein Branding nötig. Das war dann dadurch, dass sie halt Pionier waren auf dem Markt, waren sie einfach gesetzt. Ne? Das heißt, in einem monopolistischen oder in einem Oligopol, da kannst du dir vielleicht noch erlauben, dass du dir einen Fokus auf Performance oder jetzt nur auf Aktivierung setzt, aber in einem Polypol kannst du das völlig, also auch Oligopols, da ist es auch schon so, dass du Branding machen musst. Mhm. Ja, und kreatives Branding, Menschen, die sticken, ja, die dann halt, die du immer wieder bespielst. Und das vermisse ich auch bei einigen Marketern. Da werden viele Datenanalysten eingestellt, was ich gut finde, was ich super finde. Aber die Konsequenz ist doch das Wichtige. Ich muss mit diesen Daten meinen Konsumenten komplett verstehen. Ich muss alle Touchpoints verstehen, um dann für ihn in dieser User Journey, also für die Light Buyer, für die Heavy Buyer oder für die Leute, die am Anfang des Funnels sind oder ganz zum Schluss des Funnels sind, einfach die richtigen Ansprachen zu finden. Mhm. Ja? Und da habe ich früher, vor 40 Jahren war es halt TV. Mhm. Da sind auch viele Werber mit groß geworden. Ja. Einfach TV, okay, ja. Wir haben ein neues Produkt. TV, Radio, Print. Mhm. Und das ist ja eben nicht mehr.
Warum? Das ist ja offensichtlich nicht mehr. Und selbst wenn es also im Hier und Jetzt noch funktionieren würde, manchmal funktioniert das ja noch, ist ja die Zukunftsaussicht für die nächsten 5 bis 10 Jahren sehr gering, dass diese bestehenden, dass dieses alte Playbook aus TV, Print, Radio irgendwie noch genauso gut funktioniert wie in der Gegenwart oder gar in der Vergangenheit. Dennoch stellen wir doch beide immer wieder fest, das haben wir im Vorgespräch schon angerissen, dass das Advertiser sehr, sehr unterschiedlich aufgreifen. So, das ist doch die spannende Frage. Es geht ja hier auch um das Thema Transformation von Marketingmodellen. Was die Gemeinsamkeiten sind derjenigen, die diese Modelle besser umsetzen, also die richtige Incentivierung und das, was du sagst, kurzfristige Incentivierung und langfristige Incentivierung richtig machen, versus diejenigen, die an ihren Playbooks der letzten 20 Jahre irgendwie festhalten und sich dann nach und nach in die Bedeutungslosigkeit verabschieden oder gar in die Pleite. Was machen die erfolgreichen Advertiser da besser, deiner Beobachtung nach?
Also was ich meinen Studenten immer mitgebe, ist Neugier. Du musst neugierig sein und einfach die Nase überall reinhalten in alles, was neu ist. Und das machen die besseren Advertiser tatsächlich, dass sie immer schauen, okay, was gibt's denn da auf dem Markt? Und was, ich habe ein Brot-Butter-Geschäft, das kann vielleicht TV sein, ja. Aber was gibt's denn da gerade Neues, ja? Und da wird dieser Markt wird natürlich auch disruptiert. Ne? Ich habe jetzt einen Vortrag gehalten auf der Play Summit von Azine. Dieser TV oder nicht TV, sondern Bewegtbildmarkt, der wird völlig disruptiert gerade. Ja, also wir hatten früher halt dieses lineare TV. Jetzt schießen so die Mediatheken und die Connected TVs aus dem Boden als kleine Gegenwehrmaßnahme. Aber du hast ja immer noch die Netflix, die Disney Plus und Co. und Amazons, die einfach diesen Markt für sich holen werden.
Ja.
Ja. Und dadurch, dass sie halt mehr Daten haben als jetzt eine Join oder jetzt eine ARD ZDF Mediathek, die aber unglaublich viel Volumen haben.
Die haben ja nicht nur mehr Daten, die haben ja auch eine bessere Kundenbindung.
Die Amazon Netflix.
Ja, genau. Joins bestimmt
nicht. Also ich glaube, John macht
Bin
das schon.
Mal Größe.
Die machen das schon ganz gut. Aber das wird sich zeigen. Das Problem ist natürlich, dass wir Deutschen dann halt gegen die Globalen kämpfen.
Würdest du, wenn du es könntest, direkt in solche nationalen Plays wie Joyn Geld investieren?
Das ist eine fiese Frage.
Na, das ist eine ehrliche Frage.
Das ist eine ehrliche Frage. Ich freue mich sehr, dass 7-1 oder dass die ProSieben dann oder wir haben ja mit Bertelsmann ja auch mit TV Now das Pendant in der Mediathek. Ich freue mich sehr, dass die beiden aufgewacht sind und ich habe vor 3 Jahren habe ich, glaube ich, bei IP einen Vortrag gehalten und habe denen gesagt, wir verschlafen den Markt und eigentlich müsst ihr zusammenkommen. Und es gibt jetzt auch Initiativen, dass 7-1 und Bertelsmann auch zusammenarbeiten. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, Deep Hals oder nee, die irgendwas.
Will ich jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber das sagt natürlich auch was aus, wenn das die Initiative. Also ich verstehe das, ich finde das auch toll, dass die Initiativen gibt, aber...
D-Force heißt es.
Ah, sehr gut. Für mich hört sich das ein bisschen wie Too Little und Too Late an.
Too Little, Too Late, völlig richtig. Und mir brennt auch das Herz, weil mir tut es natürlich auch leid, weil das ist natürlich auch vielleicht ein Milliardenmarkt oder mehrere hundert Millionen
Markt, ja.
der hier verloren wird. Ne? Den verlieren wir nicht an die Subscription-Based Models, aber an die Transaction-Based Models. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, wenn Amazon jetzt auch die TV-Rechte gekauft hat für Fußball, für Champions League, natürlich haben sie alle Daten. Ne? Du hast jetzt letztens wieder bei Amazon irgendwas gekauft, ja, und dann schaust du dir das Champions League-Spiel an und der Werber kann sagen, okay, du hast jetzt letztens irgendwas für deine Tochter gekauft und hier hast du folgendes Produkt.
Ja.
Und das kann Joyn nicht. Das kann auch kein Zusammenschluss mit Bertelsmann. Das kann auch nicht eine Mediathek, weil wir diese Daten nicht haben.
Daten auf der einen Seite, Login und ja, Kundenmenge, um das zu finanzieren. Das ist halt auch schön, ne, wenn ich eine Subscription-Base, wie im Fall von Netflix oder Amazon Prime haben, eine Subscription-Base, wo ich, egal ob ich es quersubventioniere oder nicht, aber wo ich eine dreistellige Millionenanzahl an Subscribern weltweit habe, wenn ich sogar bald irgendwie mal eine Milliarde Subscriber, dann kann ich mir natürlich contentmäßig eine ganze Menge leisten. Genau. Also Oscars sind dann nicht mehr das Problem. Und man muss ja auch sagen, die machen es ja auch gar nicht so schlecht, weil sie auch regionalen Content, also nationale Produktionen, auch so gut auf der kreativen Seite mit richtigen Scorsese produzieren, dass die alten Studios wirklich blass aussehen. Und dann sind natürlich die privaten und auch die öffentlich-rechtlichen schon fast
also ein bisschen Bemitleidung. Wir haben auch schon ein paar Originals jetzt auf die Beine gebracht, wir Deutschen müssen, wie gesagt, ich drücke uns einfach die Daumen. Ich bin da trotzdem noch sehr positiv, dass wir es irgendwie noch hinbekommen, dass wir da auch nicht weggeschwemmt werden, wie in allen anderen Bereichen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwie mit Xing den einzigen, der sich noch hält. Und da sitzen ja sogar in Hamburg. Ja. Das ist der Einzige, der sich noch im Social Media Markt noch irgendwie hält gegen LinkedIn. Aber das ist auch meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Ja. Wie gesagt, ich würde mich da freuen, wenn wir das irgendwie schaffen, da nicht überrollt zu werden.
Ich glaube, eine Nischenplatzierung ist bestimmt in beiden Märkten möglich, aber ich stimme dir total zu. Es sieht nicht gut aus, was die globale Perspektive angeht. Aber wir müssen ja zum Glück nicht die Probleme der großen Publisher dieser Welt lösen, sondern wir denken ja viel für den Advertiser. Aber aus der Advertiser-Sicht ist natürlich schon die Herausforderung, dass das werbefinanzierte die werbefinanzierte Reichweite immer kleiner wird, weil der Konsument immer mehr, also der kaufkräftige Konsument immer mehr oder weniger Subscription-finanzierte statt werbefinanzierte Medien guckt. Und dann ist ja auch die Prognose, dass diese, wenn es werbliche Kommunikation auf diesem Subscription-Basis gibt, dass die erstens viel geringer sein wird und dass sie sehr wahrscheinlich versteigert wird und nicht über Bulk-Deals ausgekehrt wird. Am Anfang wird es Bulk-Deals geben, danach wird es Versteigerungen geben. Das Muster kennen wir ja schon.
Genau, das wird sich jetzt zeigen. Netflix hat ja einen Test gefahren und hat da geguckt, wie die Zielgruppe auf Werbung reagiert, zwischen den Serien, also bei den Binge-Watchern, also eigentlich bei der Zielgruppe, wo du es nicht machen solltest. Ja. Die sind natürlich völlig eskaliert. jetzt Rakuten TV kommt auf den Markt, die Exklusivrechte auf Barcelona haben. Sky Plus kommt jetzt. Wenn die jetzt zum Beispiel anfangen, auch in dem Subscription-Mode Werbung zuzulassen. Wir hatten den Aufschrei damals ja auch bei Premiere oder Sky wo die dann halt angefangen haben mit Werbung. Und irgendwann sagt die Zielgruppe, passt. Und Amazon ja auch das Gleiche, wenn die in diese Richtung gehen. Also für den Werber wird sich da was auftun. Es kann auch sogar sein, dass die Mediatheken sich dafür öffnen. Who knows? Also das ist ein junger Markt, der da gerade sich entwickelt. Und für den Werber wird es immer Platz geben, sich zu positionieren. Und wenn, ich habe es bei meinem Vortrag, ich habe sogar von Samsung mir eine Genehmigung geben lassen müssen. Für den Vortrag leider nur. Aber ich sage es hier trotzdem. du kannst natürlich auf Samsung auch Branded Worlds bauen. Ne? Und das macht Audi zum Beispiel sehr erfolgreich, indem sie Branded Worlds bauen. Und da kann Samsung quasi als kann Audi als Produzent, Content-Produzent, alles, was sie selber produzieren möchten, publizieren möchten, einfach machen. Das ist wie Owned Content letztendlich auf Samsung. Und Samsung zum Beispiel hat als Marktführer für Hardware weltweit mit LG zusammen, die teilen sich diesen Markt. Also die werden 2020 kommen. Ne? Ja. Die werden, das ist nämlich der Gatekeeper, selbst für den Amazon.
Ja.
Ne? Weil sie die Displays beherrschen. Das heißt, auch für die Werber da zu schauen, okay, wo positioniere ich mich denn? Wer ermöglicht mir das? Und was du ja auch machen kannst, Instagram TV, YouTube, auch da. Da könntest du tolle Formate rausbringen. Du musst nicht immer Ads machen. Und viele missverstehen auch irgendwelche Display-Werbung und sagen, das ist Brand.
Ja.
Das ist nicht zwingend Brand, eine Display-Werbung. Display-Werbung kann auch letztendlich Aktivierung sein.
Aktivierung sein für jemand im Mittelfall oder im
höheren Funnel, klar. Whatever, es kann auch beides sein, dass du deine Brand einfach emotional vorstellst, weinendes Kind, whatever, der dann halt sagt, bitte buch mich.
Die in Engagement, Aktivierung.
Genau, du kann irgendwie vermischen. Und was aber viel spannender ist, als Werber zu gucken, dass ich das kombiniere. Mhm. Dass ich ein eigenes YouTube, wir haben das jetzt von der Syzygy bei Mazda gemacht, Mazda TV, haben wir eigene Contents erstellt, 500.000 Views erzeugen wir quasi. Und ich glaube sogar, die verlängern das noch nicht mal. Mhm. Also die machen keine Ads noch drauf. Mhm. Das könnte man sogar noch machen. Mhm. Das machen die Kollegen aus Frankfurt.
Da gibt es vermutlich auch, also ich glaube, in dem Bereich wird es noch viel Innovationen geben. Ich glaube auch viele Innovationen, die den Plattformen mehr hilft, also weil sie dann programmatische Modelle haben werden. Ich weiß nicht, ob die Hardwarehersteller sich auf einer 10-Jahre-Perspektive gegen die Plattformen durchsetzen können. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Aber na egal, das ist nicht an.
Ja gut, Samsung hat jetzt Bixby. Bixby ist Schrott.
War das letzte Mal außer bei Apple, dass sich ein Hardwarehersteller in die Nähe einer Plattform bewegt hat? Hilft mir gerade noch.
Da hast du recht, aber ich glaube tatsächlich, weil ich auch ich ein paar Leute bei Samsung kenne, ich glaube denen sogar die Story, die tun sich noch ein bisschen schwer, da rauszugehen, aber so wie ich es verstanden habe, wollen sie da jetzt auch sich öffnen, genauso wie in Apple sich zum Teil öffnet. Mhm. Ja, Apple ist ja auch noch sehr verschlossen.
Ich hätte gedacht, in dem Moment, wo ich ein Hardware-Device habe, was eine HDMI-Schnittstelle hat und ich da jeden Dongle reinstecken kann, meiner Plattform dieser Welt, dann kann sich dieses Thema für so einen Hardware-Proprietär-Hersteller nur sehr schwer zum Guten wenden. Aber hey, wir werden das sehen. Für den Advertiser heißt das aber nur, dass er sich immer mehr auf programmatische Prozesse auch im Upper Funnel einstellen muss.
Und definitiv.
Das wird wieder die Themen, die wir am Anfang besprochen haben, die Kompetenz, egal ob sie innen oder draußen liegt, der Umgang mit Daten, auch der Umgang mit Kreation, das ist ja die schönste Brücke für guten Content, ist, dass der Upper Funnel, der Bedarfswecker-Bereich, dass der sich differenzieren kann oder muss, anders als die Lower Funneling-Sachen, wo ich im Grunde nur noch sehr, sehr harte Daten kommunizieren kann. Super spannend. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Gerade im Bewegtbild, was ihr da beobachtet, das sollten wir auf jeden Fall zu gegebenen Zeitpunkten wie fortsetzen. Sag mir bitte abschließend, ich weiß, dass du durch deine Dozententätigkeit an der Hochschule München natürlich mit vielen intelligenten Menschen und Lehrenden und Lernenden in Kontakt stehst, aber wie hältst du darüber hinaus dein Wissen frisch?
Also ich werde ja mal gefragt, wie lange machst du noch Agentur und willst du nicht raus? Mhm. Aber das ist eigentlich der Quell meines gesamten Wissens. Ja, also so eine Agentur hält dich wirklich jung, weil du musst immer versuchen, top-notch Wissen zu haben.
Ist das durch die Pitch-Situation oder durch die bestehenden Projekte?
Pitch, aber auch beim Bestandskunden musst du ja immer wieder liefern. Ne? Der Bestandskunde, den da halt nicht perfekt berätst, der wird dann auch irgendwann mal sagen, irgendwie ist mein Berater dann nicht mehr so fit. Mhm. Das heißt, wir müssen uns immer fit halten. Wir müssen immer die Innovation verstehen. Also ob es jetzt ein TikTok ist oder nicht. Ja. Mhm. Wir müssen aber verstehen, Richtig. Wir haben auch Kontakt aufnehmen zu TikTok. Das haben wir alle schon gemacht. Wir haben auch schon Kampagnen für TikTok gefahren. Wir müssen es machen. Und das hält mich sehr jung. Mhm. Ich lese unglaublich viel. Mhm. Ich habe jetzt auch Get Abstract, probiere ich jetzt seit 3-4 Monaten. Mhm. Ja, da finde ich spannend. Aber das Lesen eines Buches hat trotzdem noch mehr Effekte, weil dein Kopf arbeiten muss, ne? als jetzt nur diese Hörsachen, dir kurz 5 Minuten Zusammenfassung reinzuhören. Das stickt halt nicht.
Ja.
Und was wir noch haben, wir haben einen internen Newsletter bei uns in der Agentur, wo wöchentlich quasi die freitags immer die News geteilt werden. Und ich habe halt mein Feed noch, also dann halt ganz die Tendenzen. Mein Schwerpunkt ist ja noch das Thema Content Marketing, was ich ja selber noch sehr, sehr stark, ich habe ja ein Buch geschrieben auch darüber und da halte ich mich halt mit den ganzen Blogs im Thema Content Marketing noch ganz fit.
Großartig. Klasse. Sibitja, ganz herzlichen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja,
du warst wie eingangs gesagt, der letzte Gast im Jahr 2019. Wir haben, ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt haben, die steht das hier drauf auf unserem schlauen Zettel. Ich glaube, irgendwie in den 30ern werden wir im März.
Oder so?
Genau. Wir haben ja im März gestartet. Wir haben uns vorgenommen, jetzt 2 Wochen Winterpause zu machen und im nächsten Jahr wieder 50 frische Folgen zu produzieren. Und wir legen am 6. Januar wieder frisch ins neue Jahr los. Euch lieben Hörern und Hörerinnen, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für das Zuhören. Wir hätten niemals gedacht, dass dieser Podcast so ein großer Erfolg wird. Wir kennen so ein bisschen jetzt die Abrufzahlen. Wir gehen jetzt auf 4-stellige wöchentliche Hörerinnen und Hörer zu mit einer hohen Completion Rate. Auch wir machen ja ein bisschen, gucken uns die Daten ein bisschen an. Das ist ja natürlich, das ist ja hier kein Unterhaltungsformat. Das ist ja schon ein bisschen, da sind wir super begeistert. Wir möchten trotzdem die kurze Winterpause nutzen, um von euch Feedback zu kriegen, was euch besonders gut gefallen hat. Wir werden im nächsten Jahr weitermachen mit der Mischung aus Advertisern, aus Gesellschaften, also VCs, PEs, aber auch Vertretern aus der Technologie-, Beratungs- und Agenturwelt, damit wir so eine bunte Mischung haben. Aber Feedback ist hochwillkommen auf den sozialen Kanälen, auf den üblichen Wegen. Peter, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du aus München hier in die OMR Hamburg-Welt gekommen bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke.